Einen wunderschönen guten Tag, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer und Leser, die ihren Weg hierhin gefunden haben. Ja, Freunde wollte ich euch eigentlich nennen. Naja, dann halt ich.
Kollege, bitte.
Kollege. Müssen wir das jetzt zitieren? Ja, nein, auf jeden Fall. Ihr seht, wir sind zu dritt. MSM-Show läuft also wieder. Auf vielfachen Wunsch natürlich, den ihr in den Kommentaren geäußert habt. Ihr hättet ihn natürlich auch äußern können bei Facebook und bei Instagram. Da findet ihr uns natürlich auch und kriegt dort alle Informationen und bei Instagram speziell natürlich auch coole Bilder geliefert.
Versprochen, nicht von Jonas.
Also von mir vielleicht bearbeitet, aber ansonsten seid ihr da, glaube ich, auf der sicheren Seite, dass das nicht passieren wird. Aber gut, es gibt ja noch dieses furchtbare Video hier. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, denn so ein bisschen was zu besprechen, nachdem wir jetzt so lange nicht mehr in der Runde waren, Reisestress, ihr wisst schon, gibt es dann doch. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit was an, was auch gleich mit dem Thema Reisestress ein bisschen zu tun hat. Denn der könnte ja in Zukunft größer werden. Liberty Media denkt ja an, den Formel-1-Rennkalender in der Zukunft immer weiter aufzublasen. Das nächste Jahr ist ja schon ein Rekordkalender mit 22. Und ja, von bis zu 25 ist irgendwann mal die Rede. Dann ist natürlich die Frage, können die Wochenenden noch so lang bleiben wie aktuell? Ja, und jetzt in Japan hatten wir zuletzt ja eigentlich den Beta-Test quasi. Ne?
Also gezwungenermaßen. Typhoon, wie hieß er nochmal?
Hagibis.
Oh, das war schön im Einklang. Wie hieß es, der Vulkan da in Island, der ausgebrochen ist?
Eyjafjallajökull.
Ja, so einen krassen Namen. Ne? Ja, ja. Ich dachte, die können vielleicht alles, aber können sie doch nicht.
Ich konnte es.
Was nochmal?
War, glaube ich, falsch, aber ist egal. Ich sag's nicht nochmal. Ätna. Eifel. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall gab's Taifun.
So ist es. Ja, also Japan ist ja dann der Samstag komplett abgesagt worden. Immerhin, da konnten wir uns eigentlich freuen, dass mal vorzeitig abgesagt wurde, nicht wie damals in Austin vor 4 Jahren.
Es war schon klar, dass da nichts stattfinden wird an diesem Samstag.
Wie viel waren es? 6 Mal 30 Minuten verschoben?
Ich weiß es nicht mehr, es war so nervig. Vor allem, du wusstest ja am Vortag schon, es wird nichts passieren, es geht einfach nicht. Ja. Aber dann kommst du trotzdem an die Strecke, sitzt da den ganzen Tag und hast nichts zu tun. Okay, ich glaube, FP3 sind tatsächlich ein bisschen was zumindest gefahren, aber an Qualifying war überhaupt nicht mehr zu denken. Ich meine, für uns ist es nervig im Media Center, für die Fans ist es eine Vollkatastrophe, wenn du da draußen sitzt.
Frierst dir einen ab und siehst nichts.
Und bist komplett durchnässt und alles. Also das haben sie gut gemacht. Es war natürlich auch nochmal eine Stufe gefährlicher als damals in Austin. Außer für Lewis Hamilton, muss man sagen. Der ist unsterblich. Der wollte irgendwie nach Tokio.
Ja, er wollte nach Delfine Tokio retten. Ja, Delfine wollte er woanders retten, aber nach Tokio wollte er auch noch. Okay. Aber ich meine, so ein Samstag, wo du nicht fahren musst, ist ja lang. Da kannst du schon einige Sachen machen. Ja. Wenn draußen ein Wirbelsturm ist und alle anderen Bowling spielen, kann man auch schon mal nach Tokio fahren mit dem Shinkansen.
Kann man machen, kann man auch lassen. Ja.
Aber dafür... Weiß eigentlich einer, was er gemacht hat dann am Samstag?
Ich kenne höchstens von allen Fahrern außer von Lewis,
oder? Nee, ganz ehrlich, es kam tatsächlich so die Sache, alle haben Playstation gespielt oder haben Autos gebastelt, Kollege Grosjean. Ja. Aber von Lewis Hamilton hat man irgendwie gar nichts gehört, tatsächlich. Ja.
Verrückt. Ausgerechnet der am kommunikationsbedürftigsten von allen ist.
Aber naja, der so große Pläne hatte.
Aber er hat dann dafür danach noch mehr, umso mehr kommuniziert über alles Mögliche, wo dann ein Rücktritt rein interpretiert wurde und so weiter. Aber egal, lass uns über den Super Sonntag sprechen.
Den Super Sunday, ja. Da ist eigentlich auch schon wieder Lewis Hamilton das nächste gute Stichwort. Dem hat das ja sehr gut gefallen.
Schon vorher.
Du hast darüber geschrieben, hat er schon vorher angekündigt, dass ihm das gefallen wird.
Ja.
Ja. Also er hat da so ein bisschen das Formel-E-Vorbild gelobt fast.
Ja, ne? Ich meine, das hat er immer schon gesagt. Er wünscht sich gern so ein Check-up, wie er sagt, dass halt das Wochenende mal ein bisschen anders ist, weil natürlich sind alle Wochenenden völlig homogen, die sind alle gleich, die laufen alle genau gleich ab. Und da hat er halt immer schon gesagt, naja, vielleicht kann man ein bisschen was ändern, mal, wie gesagt,
Experimente,
mal ein anderes Training, mal ein Quali-Rennen, mal irgendwas. So, der Hamilton möchte halt gerne ein bisschen Abwechslung haben, so. Und,
ist langweilig immer zu gewinnen, ne?
Ich bin auch ein Cut.
Was?
Experimenten und Abwechslung.
Aber Strehen schon rein.
Und da kam natürlich dieser erzwungene Sonntag. Ein bisschen professioneller, wenn ich bitten
darf. Ja, doch, das ist langweilig.
Mir fällt es mit dem mal schwerer. Ja, bei Lewis Hamilton ist es ja so, der wünscht sich schon seit Ewigkeiten mal ein anderes Wochenendformat. Schon als angekündigt wurde, der Kalender wird immer größer, hat er gesagt, ja, es langweilt ihn, aber jedes Rennen ist sowieso derselbe Ablauf. Gleicher Trainingsfreitag, gleicher Samstag, gleicher Sonntag. Und der will halt mal was anderes erleben. So. Und der hat sich dann schon vor dem Wochenende völlig euphorisch gezeigt, geil, mehr Freizeit, dann beide Action am Sonntag, ist auch für den Fahrer eine größere Herausforderung. Er sagt halt, normalerweise nach dem Qualifying hast du halt so viel Zeit, Daten analysieren, kannst runterkommen, kannst dich aufs Rennen vorbereiten mental. Das musst du alles an einem Tag dann machen, findet er auch, ist eine geile Challenge für den Fahrer. Also Hamilton hat eigentlich nur positive Aspekte gesehen, hat halt gesagt, dass er sich vor allem wünscht, also nicht, dass das dann jedes Rennwochenende so gemacht wird mit dem Sonntag, alles an einem Tag, sondern dass es halt variiert wird bei 22 Rennen, dass man halt unterschiedliche Wochenendkonzepte hat. So stellt er sich das halt vor.
Wie hat's euch gefallen?
Finde es ein bisschen extrem.
Ja, also ich finde es einfach schade. Man hat so dieses das Qualifying verdient für mich halt auch immer so ein bisschen guten Fokus. Das hat schon einen eigenen Tag verdient eigentlich, dieses Zeitfahren. Also dann ist es immer so ein bisschen klar. Man hatte dann auch erstmal tatsächlich dadurch, dass Vettel diese Pole sogar noch da geholt hat, eine coole Geschichte. Aber die hätte man halt auch gerne vielleicht noch ein bisschen mehr über den Tag getragen, noch ein bisschen ja, ausgeschlachtet vielleicht in unserem Fall dann. Ja. Und dazu war einfach keine Gelegenheit mehr da, jetzt in dem Fall noch extremer vielleicht, weil es so früh morgens war in Deutschland, klar. Aber unterm Strich, man hat erstmal nicht mehr so viel Zeit, den Fokus wirklich auf dem Qualifying zu behalten. Ja, und dann, mir fehlt auch so ein gewisser Rennaufbau hin. Ja,
so ein Spannungsaufbau.
Allein dieser, auch das war jetzt wieder an einem Morgen, das ist noch ein bisschen anders, war dieser Spannungsaufbau, genauso
vor dem Rennen hin. Du hast eigentlich zwei so Kurven am Wochenende, einmal zum Qualifying hin und dann ist halt einmal so ein Showdown. Und dann zum Rennen gibt es dann nochmal so einen Aufbau und dann gibt es nochmal einen Showdown. Ja. Das Qualifying ist für mich auch so ein Moment am Wochenende eigentlich, ja wie gesagt, diese eine schnelle Runde am Samstag, das ist halt quasi alles, worauf erstmal dieser Trainingsfreitag dann erstmal hinarbeitet, das am Samstag zu machen und dann kommt der Sonntag. So. Deswegen, ich finde diesen einen Höhepunkt am Samstag und diese eine Runde, das finde ich eigentlich schon so, hat schon seinen eigenen Tag verdient.
Es erzählt auch einfach eine eigene Geschichte noch, so ein Qualifying. Ja. Wenn wir an Monza denken beispielsweise, mit dem ganzen Slipstream-Zeug, was wäre gewesen, wenn direkt danach das Rennen gewesen wäre? Also ich finde, das Qualifying, dadurch, dass es so wichtig ist in der modernen Formel 1, hat es einen eigenen Tag verdient, weil es einfach eine eigene, wunderschöne Geschichte ist. Und auch zum Beispiel, was mich auch stört an diesen einen Tag, ist, vielleicht bin ich einfach nur im Kopf nicht schnell genug dafür, aber ich brauche immer, bis ich die Starterstellung, bis ich das alles verinnerlicht habe. Wenn ich das Qualifying gesehen habe, dann passt das, dann schlaufe ich eine Nacht drüber, dann habe ich die ganze Starterstellung im Kopf und dann weiß ich, dass wenn es ins Rennen geht, so starten die. Wenn es ein paar Stunden davor ist, dass ich alle 20 Autos auswendig im Kopf habe, muss ich mich schon brutal konzentrieren dafür. Also irgendwie eine Nacht drüber schlafe, dann hat sich das alles eingebrannt, dann weiß ich schon am Sonntag wunderbar, wie es losgeht. Aber vielleicht bin ich einfach zu alt.
Nee, also wie gesagt, ich finde, das Qualifying hat schon seinen festen Platz. Ich würde es auch deswegen nicht durch ein Rennen oder so ersetzen wollen.
Ja, ist
diese Zeit, diese Zeitenjagd einfach, wie gesagt, das ist auch eine, Motorsport eine ganz besondere Herausforderung. Ich meine, Rennfahren ist die eine Sache, Qualifying eine andere. Wir wissen alle, es gibt Fahrer, die haben hier ihre Stärke, da ihre Stärke. Und ich finde, das Qualifying, diese eine Runde, das ist halt auch eine Disziplin für sich. Das gehört halt auch ans Rennwochenende, Rennwochenende.
Ich meine, es gibt Überlegungen, dass es jetzt ein komplettes Zweitageswochenende ist, ist vom Tisch, kann man sagen. Ross Brawn hat es relativ deutlich gesagt.
Genau.
Auch im Sinne der Rennstreckenbetreiber, wenn man sich in die Fans hineinversetzt, die zahlen das gleiche Geld, ob das jetzt zwei oder drei Tage lang ist. Natürlich kommen am Freitag normalerweise nicht die Massen an die Strecke, aber trotzdem, wenn ich ein richtiger Fan bin, wir sind ja auch immer am Freitag schon hingepilgert. Wann immer es möglich war, waren wir Freitag schon an der Strecke als Fans und haben uns, uns das auch schon reingezogen. Und als Fan, und für uns ist das eins von 22 Rennen jetzt im Jahr und für die Fahrer genauso und für alle, die in diesem Formel-1-Tross arbeiten. Wenn du aber der normale Fan bist, der einmal im Jahr in der Regel zur Formel 1 kommt, dann willst du den Freitag eigentlich schon auch haben. Dann willst du da was sehen, dann willst du volle Action drei Tage lang oder vier Tage dann im besten Fall. Also deswegen hat man gesagt, auch im Sinne der Rennstreckenbetreiber, das ist vom Tisch. Was wahrscheinlich kommen wird, ist, dass es verkürzt wird, am Freitag das Programm kompakter gestaltet wird, dass man vielleicht den Medientag in den Freitag mit reinzieht. Muss ich ehrlich gestehen, bin ich auch kein großer Freund von. Wie lange sind dann die Geschichten sinnvoll, die man dann an diesem Freitag in der Früh macht?
Ja, die Frage ist, ob das in der Früh stattfindet. Weil ich persönlich, es würde für mich keinen Sinn machen, den Medientag vor den Trainings abzuhalten. Weil dann hast du eigentlich das Problem, die Datenauswertung, das, was die Teams dann sammeln, das verschiebt sich alles nach hinten. Also ich würde die Trainings schon weiter Freitagmorgens abhalten, dann den Medientag halt danach abhalten. Und da kann man natürlich auch noch zeitlose Fragen, das, was am Donnerstag eigentlich gefragt wird, könnte man dann immer noch stellen. Und die Teams können derzeit dann im Hintergrund schon arbeiten mit den Daten, die sie haben.
Wie auch immer, uns geht auf jeden Fall ein Medientermin mit jedem Fahrer quasi durch die Flöte.
Das ist Fakt, ja klar, logisch. Ja.
Deswegen, also ich bin kein großer Fan davon und ganz ehrlich, wenn du jetzt ein Überseerennen hast, macht es Kraut fett, ob du jetzt Donnerstag oder Freitag an der Strecke bist, meiner Meinung nach nicht.
Nee, da dann eher nicht.
In Europa vielleicht, ja.
Aber gerade auch so bei Back-to-Back-Events ist es dann natürlich echt, wenn es dann so viele auch werden, wie ja schon nächstes Jahr, dann wird es natürlich ein bisschen kritisch, wenn dann immer nur zwei Tage dazwischen dann eigentlich bleiben, dann macht es vielleicht noch mehr Sinn.
Ja, aber in Europa sehe ich das ein, aber wenn es Übersee genau, ist, ja, macht es einfach keinen Sinn, weil da bin ich ja sowieso unterwegs. Ich fliege ja nicht zwischen Mexiko und USA zurück.
Genau.
Also, oder auch die Standalone-Übersee-Rennen. Wenn ich jetzt nach Australien fliege, fliege ich am Montag in der Regel schon los nach Australien, dann ist es völlig egal, ob da jetzt am Donnerstag der Medientermin ist oder ob der am Freitag ist. Also, nee, sehe ich nicht ein.
Und dann auch noch für Rahmensäge ist natürlich auch noch ein Punkt gewesen, auch bei Ross Brawn, die dann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich lege vielleicht dann nur die Rahmensäge alleine auf einem Tag, das macht für die natürlich auch keinen Sinn, dann kommt natürlich jetzt auch nicht die Masse an Fans, die jetzt vielleicht freitags ähnlich kommt, nur noch für Formel 2 und Formel 3, also... Klar, ist auch interessant, aber ich sag mal, das nehme ich ja im Regelfall eher noch mit, wenn ich eh da bin für Formel 1. Also das ist auch noch immer so ein Punkt, dass man die nicht separat legt.
Man hat es ja gesehen, Formel 4 in Japan wurde abgesagt, komplett. Ja. Hauptsächlich auch aus dem Grund, weil man wusste, man muss wahrscheinlich Formel 1 auf Sonntag verschieben, das Qualifying, dann hat man einfach keine Zeit dafür. Also das heißt, alles unter einen Hut kriegt man dann auch nicht, wenn man es so kompakt macht. Also.
Ja, dann hast du einfach gar keinen Spielraum mehr. Also wenn mal wirklich irgendwas ist, dann reicht ja schon irgendwas mal ein schlimmerer Unfall. Ich muss mal die Strecke reparieren eine Stunde lang, kann ja auch mal vorkommen. Also das darf man auch nicht vergessen. Dann wäre natürlich möglich, auch die Trainings zu verkürzen. Ist ja auch immer, wir haben ja schon viele Wochenenden gehabt, wo es kein Training gab. Und dann wurde es super spannend, weil alles weniger vorhersehbar ist etc. Dann ist natürlich auch wieder der Fan der Leidtragende. Ne? Also wenn du jetzt nur noch zweimal eine Stunde fährst, kann natürlich sagen, ja, jetzt fahren die Teams alle ein bisschen mehr, müssen halt ihr Programm dann eben reinquetschen und fahren dann sofort los und warten nicht wie sonst jetzt vielleicht manchmal einfach am Anfang 20 Minuten.
Das geht, denke ich schon. Dann verschiebt sich das irgendwie noch mehr in Richtung Simulator, meiner Meinung nach.
Ja. Dann haben die kann sich das noch mehr in Richtung Simulator verschieben, bei dem, was die machen? Ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind.
Ja, aber also, ich bin dann irgendwie eher der Freund, lasst es auf der Strecke fahren, dann hat der Fan wenigstens was davon, dafür ist es da, das Wochenende. Testfahrten gibt es ja eh fast nicht mehr, also finde ich schon okay. Ja. Aber, na klar, Reifenverschleiß und so weiter, den kannst du ja dann nur hochrechnen, wenn du nicht so viele Daten hast, aber ist dann nicht ganz so genau, aber ob es dann immer ein großes Chaos geben wird, nach 2-3 Wochenenden haben sie sich ja auch alle dran gewöhnt und dann ist es doch wieder wie immer, also ich glaube.
Ja, aber ich denke mal, festhalten kann man auf jeden Fall so am grundsätzlichen Konzept ist ja eigentlich auch nicht so viel falsch. Also das Format ist jetzt für mich eigentlich in keinem Punkt das Problem. Das Problem ist ja nur, dass man es vielleicht irgendwie ändern muss, weil Rennkalender größer. Also eigentlich ist ja alles gut. Also
ja, ich meine, das haben wir auch beim anderen Video schon mal gesagt, die Idee von Lewis Hamilton, vielleicht mal das ein oder andere Rennen da mal was auszuprobieren, ein paar Experimente zu machen. Vielleicht auch im nächsten Jahr dann das Qualifying-Rennen bei 3-4 Rennen, was weiß ich. Ja. Russland Grand Prix kann ich mit leben. Das ist jetzt nicht so ein Klassiker im Rennkalender, dass ich sage, Holy Grail, den darf man nicht antasten oder so. Die Rennen sind normalerweise stinklangweilig, wenn man ehrlich ist. Und da finde ich, kann man es mal ausprobieren.
Ja, zum Testen. Ich bin ein Feind des Qualifying-Rennens. Ja. Mit Reverse Grid und sowas gehört nicht in die Formel 1.
Ja. Ich bin auch nur maximal für den Test, also mehr will ich jetzt auch nicht haben. Aber
wenn wir dann alle sagen, es war voll
geil. Man kann es mal anschauen, aber ja, mehr auch nicht.
Ja, aber letztendlich ist das ja so Formel 1 ist ja so ein Sport, wo so viel in die Performance und das alles investiert wird. Wenn du sagst, Reverse Grid hier, der Williams startet heute vorne. Das ist halt einfach nicht das Wahre.
Ich meine, in Monaco will ich es auch nicht sehen. Nee, aber
nee, da
ich will das nirgends sehen.
Tja, würde ich sagen, hast du noch was?
Ich warte hier auf den nächsten
Gut, dann Punkt. Machen wir einfach den nächsten Punkt. Dann gehen wir nämlich nochmal ganz konkret tatsächlich jetzt rein ins letzte Rennen nochmal, in den Japan Grand Prix und vor allem, kommen wir auf den Aspekt, dass Mercedes jetzt mal wieder Weltmeister geworden ist. Und der Weg dahin
kam überraschend.
War mühsam. Es kam hart
überraschend. Mocker gehauen. Also vielleicht sieht man auch den einen oder anderen blauen Fleck vom Sturz noch. Also es war, haben wir geschaut, ne?
Ja, also ich meine, es war ja jetzt auch erst das 6. Mal in Folge. Da kann man schon mal nervös werden. Also, und auch natürlich, weil wir auch gehört, die Fahrer-WM, die ist ja jetzt auch so gut wie sicher.
Also auch rechnerisch können nur noch Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas das Ding machen. Leclerc, Vettel, Verstappen sind jetzt auch rechnerisch komplett raus.
Absolut, so ist es. Ja, aber trotzdem war jetzt so ganz, ganz groß und grenzenlos und unbeschränkt die Freude dann bei Mercedes ja doch nicht irgendwie in Japan. Klar, am Ende dann schon, aber so einer, der war da nicht so ganz happy mit allem, nämlich Lewis Hamilton. der war nicht so ganz einverstanden so mit der Strategie. Da hat Bottas so ein bisschen Payback bekommen, sage ich mal, für zum Beispiel Singapur. Hat aber auch eigentlich ja das Rennen eigentlich in der Hand gehabt.
Ich weiß aber nicht, ob es Payback war. Weil, also vielleicht rekonstruieren wir die ganze Szene nochmal, vielleicht haben es die Zuschauer nicht mehr so im Kopf, wissen nicht genau, worüber wir jetzt gerade sprechen. Es war ja so, Sebastian Vettel, bei dem ist der Reifen als erster eingegangen, auf Platz 2 liegend, Bottas in Führung, Vettel, zweiter, dritter Hamilton. Dem ist der Reifen eingegangen, ist zum Stopp gekommen. Lewis Hamilton war direkt dahinter. Da hat Mercedes auf jeden Fall schon mal einen Fehler gemacht, dass sie dann den Undercut wieder nicht gemacht haben. Haben sie jetzt schon öfter in der Rückrunde verschlafen? Mhm. Das müssen sie sich ganz klar angreifen. Was hat Mercedes gemacht? Die haben nicht die Runde danach den Hamilton reingeholt, weil die Position hat er sowieso nicht gewonnen gegen Vettel, sondern sie haben lieber erstmal Valtteri Bottas reingeholt. Der war 5-6 Sekunden vorne zu dem Zeitpunkt. Und haben dann auch nicht die Runde danach Lewis Hamilton reingeholt, sondern haben den fahren lassen. Da hat er sehr, sehr viel Zeit verloren. Dann dachte vielleicht der ein oder andere, okay, vielleicht ist der auf einer Einstopp-Strategie. Bei Vettel war es klar, der ist auf einer Zweistopp, der ist von Soft auf Soft gegangen. Bottas ist von Soft auf Medium gegangen, aber relativ früh, da war klar, der fährt nicht durch. Bei Hamilton dachte der ein oder andere, fährt er vielleicht durch, der kam erst 6 Runden, glaube ich, nach Bottas. Dann irgendwann kamen halt die ganzen zweiten Boxenstopps, Vettel, Bottas und ja, dann war die Frage, kommt Lewis Hamilton auch nochmal? Der war dann in Führung, weil er den Boxenstopp noch nicht gemacht hatte, war vor Valtteri Bottas ein paar Sekunden und knapp 20 Sekunden sogar vor Sebastian Vettel. Und dann ist er tatsächlich nochmal reingekommen in die Box. Und da ist jetzt die Frage, war dieser Boxenstopp, war der nötig? Genau. Deswegen sagt Jonas, das war Payback und Mercedes hat ihn reingeholt, um Valtteri Bottas dann den Sieg zu sichern.
Ja, es gab ja noch da diese kleine Funkkonversation auch noch, wo Lewis Hamilton dann nachgefragt hat, hier, was muss ich tun, um das Rennen zu gewinnen? Und dann kam erstmal keine Antwort so. Das war halt auch schon endlich vielsagend. Ich habe mich dann schon fast so ein bisschen gewundert, als er dann nochmal kam. Also hätte er theoretisch auch einfach auf eigene Faust sagen können. Hätte ich mich jetzt so krass nicht gewundert bei Hamilton, wenn er das vielleicht mal versucht hätte, einfach mal zu sagen, oh, ich versuche es jetzt mal durchzufahren. Könnte mir auch vorstellen, dass es geklappt hätte. Also dann letztlich hätte es ja dann im direkten Duell passieren müssen, wenn irgendwann es dann so hart zur Sache geht, da weiß ich nicht, glaube ich nicht dran.
Also es gab bei Mercedes tatsächlich auch Überlegungen, ihn draußen zu lassen und dann einfach zu swappen mit Valtteri Bottas, dass da keinen Kampf zwischen den beiden gibt. Gewonnen hätte das Ding sicher nicht. Also der Bottas war schneller an dem Sonntag, am ganzen Wochenende.
Kann man ja, definitiv. Ja.
Ganzes Wochenende muss man in Anführungsstrichen setzen in dem Fall, aber er war einfach schneller. Und die Tire Degradation waren die Wochenende doch relativ hoch, muss man sagen. Viel höher als die ganzen letzten Rennen oder die ganze Saison fast, kann man schon sagen. Und deswegen, der Bottas wäre vorbeigekommen. Ich glaube, da sind wir uns sicher.
Der hatte früher schon Reifen und Bestellung.
Und er hat schon richtig Gas rausgenommen gehabt und alles, der Bottas, weil er wusste, er braucht nichts mehr machen. Also der wäre vorbeigekommen. Die Frage ist, wäre Hamilton dann vor Vettel geblieben, der 20 Sekunden hinten war oder 18,5, was auch immer. Und das hätte mich schon interessiert. Ich glaube, man hat bei Mercedes da mal wieder so die Sicherheitskarte gespielt und nicht versucht, was zu riskieren, was ich ein bisschen schade finde, weil nach hinten gab es eigentlich nichts zu verlieren. Der Albon lag fast eine Minute hinten.
Die WM war zu verlieren.
Deswegen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also ich glaube nicht, dass man dann die Stahlregie mit Valtteri und Lewis gemacht hat, weil das Rennen hätte Valtteri so und so gewonnen. Vielleicht hat man dann möglichen Konflikt.
Ja, sie mussten Hamilton, haben sie dann, der wurde halt nicht, wie soll ich sagen, bloßgestellt dadurch, dass sie ihn vorbeilassen musste.
Genau, also das hat man ganz klug gemacht. Ich hätte es aber ganz gerne gesehen, weil ich glaube, erstens, es wäre sich noch ausgegangen vor Sebastian Vettel. Im Nachhinein ist man immer schlauer, man hätte auch sagen können, er überholt ihn dann mit dem frischen Reifen, hat aber nicht funktioniert. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Die Entscheidung kann ich, ich finde es schade im Sinne des Sports, weil es irgendwie cooler gewesen wäre, wenn das probiert hätte. Aber das war meiner Meinung nach nicht der große Fehler. Es gab zwei große Fehler. Das war, dass man den Undercut nicht versucht hat gegen Vettel im ersten Stint und dass man Lewis dann so lange draußen hat lassen. 6 Runden länger als Valtteri Bottas. Oder als Sebastian Vettel, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls hat er da extrem viel Zeit verloren. Er hat fast 10 Sekunden auf Vettel verloren in diesen paar Runden. Und die musste dann erstmal wieder zufahren, die Reifen viel härter rannehmen in dem zweiten Stint. Und das war ja auch der Grund, wieso er selber gesagt hat, er glaubt, er wäre nicht so richtig über die Renndistanz gekommen mit den Reifen, weil er die Reifen härter angenommen hat, als er es eigentlich gemacht hätte. Normalerweise, wenn du weißt, du bist auf einem Einstopp, dann managst du den Reifen von Anfang an in dem Stint. Er musste aber die Lücke, die durch die Strategie entstanden ist, erst wieder zufahren und deswegen, schade. Es wäre mehr drin gewesen, glaube ich, insgesamt.
Also der Doppelsieg wäre drin gewesen,
meinst du? Ja.
Weil, die Frage, man hätte sich vielleicht auch einfach dass man dann wirklich andere Strategien komplett gefahren ist. Erstmal im ersten Moment hätte man sich, wenn man direkt den Hamilton, wie gesagt, reingeholt hätte, nachdem man auch Bottas hatte, hätte man vielleicht das Ganze auflösen können und hätte gar nicht das Problem gehabt, dass man jetzt irgendwie so auch gegeneinander fährt, intern fast. Also da vielleicht fast zwei Fehler strategisch, gleich nachdem man den Undercut verpasst
hat. Ihr seid echt ungerecht. Dafür, dass die jetzt schon wieder Weltmeister geworden sind, hier immer noch so die Sachen
raus. Ja, aber ja. Seit der Sommerpause ist da schon ein bisschen der Wurm drin.
War auch Spaß. Ja, aber gut, ich meine, seit der Sommerpause haben sie ja auch ein massives Problem in roter Farbe. Also da sieht man auch wieder, also das war ja eigentlich in der Vergangenheit seltener der Fall, aber es war ja immer so, wenn dann tatsächlich auch mal die Konkurrenz kam, dann gab es dann auch mal diese strategischen Fehler dann auch doch tatsächlich mal bei Mercedes. Also,
genau, das ja, wenn man nicht vergessen. Wenn man nicht Erster ist, ist halt das Leben ein bisschen anders.
Ne? Ja. Wir prügeln so oft auf Ferrari ein, wegen der Strategie.
Ja.
Haben wir so oft eingeprügelt.
Ich habe das damals aber schon gesagt. Wenn du Zweiter bist und Erster werden willst, musst du was anders machen als der andere. Das ist du hast nichts zu verlieren. Und dann versuchst du halt was.
Ja. Aber Mercedes macht genau den Fehler, dass sie nichts versuchen, meiner Meinung nach. Also die fahren zu konservativ. Also mit ihrer Strategie fahren die zu konservativ. Mhm. Wieso machst du nicht den Undercut? Es war klar, dass der Mercedes den deutlich geringeren Reifenverschleiß hat. Das hast du an erstens Bottas Vettel gesehen, wie der dann nach 10 Runden eingegangen ist bei der Pace. Und du hast ja auch schon, gut, Freitag ist jetzt nicht so repräsentativ, aber du hast einfach gesehen, der Mercedes hat den Reifenverschleißvorteil. Und wieso versuchst du dann nicht den Undercut? Also Lewis war 6/10 dahinter. Und das war jetzt schon mehrfach der Fall. Auch in Singapur haben wir das ein bisschen übersehen. In Spa hätten wir es eigentlich auch schon machen können, wenn ich mich recht erinnere. Also das, finde ich, kann man den Mercedes-Strategen durchaus mal vorwerfen. Wir loben sie auch oft, dass sie es wunderbar machen. Aber in dem Fall nicht aggressiv genug. Übrigens, wer sich noch mehr für das Rennen interessiert, wir haben es natürlich mit allen Graphen, mit allen zeitlichen Abständen, Rundenzeiten, was auch immer dazu gehört, in der Rennanalyse für euch nochmal aufbereitet.
Ganz genau. Genauso aufbereitet haben wir in einer Bilderserie natürlich auch noch, wie Mercedes denn jetzt überhaupt zu diesen ja unfassbaren 6 WM-Titeln gekommen ist. Denn der Weg war eigentlich mal, man glaubt es kaum noch mal, sehr steinig. Das ging sehr stotternd los und ja, wurde dann wirklich eine ganz, ganz große Erfolgsgeschichte. Jetzt mittlerweile eine Erfolgsgeschichte, die in einem Punkt schon sogar größer ist als, man möchte es nicht sagen, aber es ist so. So ist es. Genau, als Schumacher-Ferrari, also diese 6 Doppeltitel quasi, also Fahrer und Konstrukteur in Folge, die hat Ferrari nicht geschafft.
Aber nur aufgrund des Beinbruchs.
So ist es, genau. Sonst wäre es garantiert anders ausgegangen, kann man eigentlich sagen, denke ich. Also da,
aber das ist die Geschichte, die ist geschrieben, die werden wir nicht mehr ändern.
So ist es. Ja. Ja, dann natürlich noch, auch nicht zu vergessen, ganz wichtig, das Ganze gewidmet wurde Niki Lauda. Vielleicht wäre Niki jetzt, der war ja auch jetzt dem Risiko nicht so abgeneigt, vielleicht wäre er noch da ganz gut, wenn wir dann mal eine aggressivere Mercedes-Strategie sehen würden vielleicht. Aber ja, aber es war, finde ich, das schönste Bild, was das ganze Wochenende ist. Nämlich dieses Teamfoto von Mercedes. Sonst sind sie 5 Jahre gleich gewesen und jetzt war die rote Kappe da auf dem Pokal. Das war auf jeden Fall noch so wirklich für mich das Bild zumindest des ganzen Wochenendes.
War also, richtig schön.
Da hat kein Sturmbild mitgehalten. Also. So, bevor es weitergeht, ein Aufruf an euch. Denn wir haben uns gedacht, auch mal wieder auf vielfachen Wunsch, wir fangen mal wieder ein bisschen mit Q&A an und versuchen uns die Zeit dafür zu nehmen. Deshalb, neuer Aufruf ist jetzt mit dem Hashtag AskMSM. Könnt ihr unten in den Kommentaren eure Fragen dalassen, die ihr loswerden wollt, zur Formel 1 oder auch zu unserer Arbeit gerne. Wir geben da gerne Input. Also einfach Hashtag AskMSM da unten hinschreiben und dann einfach eine Frage schreiben, wie mir wurde hier das wichtige Beispiel geliefert. Was ist eure Lieblingschipsorte? Tortillas lieber mit oder ohne Dip? Also, weiß nicht, wie du da aufgestellt bist.
Auf jeden Fall mit Dip.
Tortilla mit Dip, aber sonst Paprika-Chips, orientalisch und was ihr uns auch schicken wollt, wir nehmen alles.
Ja. Alles klar. So, das wäre es dann damit auch schon gewesen. Gebt Gas. Dann und weiter geht's.
Ungarisch ist auch noch
Ungarisch?
Gut. Ungarisch.
Ja. Ungarisch, okay. Noch irgendwelche Chipsvorschläge? Nein. Okay, ja, gut. Dann stelle ich jetzt auch mal auf Stur aber wie Schade.
Welcher Dip?
Ich komme nicht mehr weiter.
So Käse,
das ist ganz geil.
Ne? Ja, Hotpot Salsa auf jeden Fall.
Okay, wenn der kalt wird, jetzt bin ich aber auch interessiert.
Also hier, mach weiter.
Gut, ja. Ich leite jetzt zu Charles Leclerc über. Der ja
Hot Salsa halt.
Großer Hot Salsa, super, ja. Ja, passt tatsächlich sehr gut, denn wir wollen darüber reden. Charles Leclerc, ist das ein Sturkopf oder ist das noch ein heißer, echter Racer, wie man ihn sich eigentlich wünschen sollte? Warum wir darüber reden müssen, ist auch wieder der Japan-Grand Prix. Da gab es 2 Aktionen. Einmal den Start gegen Max Verstappen und dann später, nur ein paar Momente später, als Folge eigentlich der Unfallschäden, ja, seine erste Weigerung, da an die Box zu kommen mit seinem Schaden und dem ach so wundervoll noch kurierten Ferrari.
Die erste von mehreren Verweigerungen.
So ist es, ja.
Da hat er den Sepp gemacht.
Ja, das war schon stark.
Ja. Also wir haben ja gesehen, also Leclerc war nach dem Schaden, nach dem Unfall eben vorne der Frontflügel beschädigt, hat sogar noch Teile verloren. Lando Norris wurde da das halbe Auto verstopft, der musste dann noch an die Box. Hamilton hat auch so, glaube ich, fast oder ganz einen Teil abbekommen. Also,
ja, dann ist der Spiegel richtig abgeflogen dadurch.
Leclerc ist der Spiegel abgeflogen.
Nein, auch das Trümmerteil hat den Lewis getroffen und genau. Da ist der Spiegel dann komplett abgeflogen
bei Lewis. Genau. Ja, Leclerc hat ihn ja später noch, da gab es ja auch noch dieses geile Video. Ja. Da können wir wieder auf echter Racer kommen, ne? mit der einen Hand durch 130R, also das ist dann schon wieder ganz klar Hot Salsa.
Ja.
Aber sonst, was meinst du? Eher zu stur oder?
Genau, das ist aber so. Die Szene am Anfang, jetzt der Unfall passiert. So. Ja. Startphase, hast ein paar Positionen verloren, lief nicht so gut, versuchst was zurückzugewinnen, verschätzt dich, hat er die Dirty Air gehabt, in der zweiten Kurve Untersteuerung bekommen, hat den Max abgeräumt. Soll nicht passieren, passiert aber hin und wieder. Ich meine, dem Einzigen, was nicht passiert, ist eigentlich Lewis Hamilton, wenn wir ehrlich sind. Der schießt eigentlich nie Leute ab, aber...
So war, ja.
Gut, früher hat der Rosberg mal abgedrängt, aber mittlerweile...
Das war Absicht.
Das war dann kein, ja, genau, war dann, keine Dirty
Air. Das war keine Dirty Air. Also. Das
war Dirty nee, anders, ja.
Aber sonst, klar, ich meine, Max hat Kimi nochmal weggemacht in Spa. Also es passiert einfach, das würde ich mir jetzt gar nicht so krass ankreiden. Aber mit so einem Auto, was völlig auseinanderfällt, wenn dir dein Team schon sagt, komm jetzt rein, dann wird dir auch klar sein, das Auto ist wirklich kaputt. Und da brauchst du nicht sagen, das fühlt sich aber eigentlich ganz gut an, lass mich doch weiterfahren. Das ist halt schon ein bisschen dumm. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, also der Frontflügel war offenbar kaputt. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Ich meine, den Flügel selber siehst du nicht aus dem Auto, aber der Funkenschlag, der dabei war, oder die Teile, die dabei fliegen gegangen sind, hast du vielleicht schon gesehen im Augenwinkel oder so. Und dass dir dann vielleicht auch klar ist, alles, wenn der jetzt ganz abfällt und 130 oder so, habe ich ein Problem. Und drum fahre ich lieber an die Box und hol mir neun. Weil es geht ja nicht nur darum, dass du jetzt eine Position verlierst, so. Das kann ja auch ins Auge gehen. Jetzt auch nicht nur für die Konkurrenz, sondern auch für dich, wenn so ein Teil dann fliegen geht. Ich meine, der Anpressdruck, den das Ding dann immer noch generiert, ist ja immer noch relativ hoch. Und wenn das dann schon beschädigt ist und fällt ab, dann viel Spaß. Also, wie gesagt, bisschen leichtsinnig. So.
Aber lass uns erstmal noch auf die erste Szene schauen. Ich meine, er hat dafür auch eine Strafe bekommen. Erst hieß es No Further Action. Dann wurde es doch nochmal untersucht, wurde nach dem Rennen mit beiden Fahrern nochmal durchgegangen und dann hat er nachträglich noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Reaktion auf den schlechten Start gewesen, dass er halt auf keinen Fall da jetzt noch eine Position verlieren wollte. Ist natürlich die falsche Sichtweise. Das hat ein bisschen, finde ich, auch an Vettel erinnert, wenn der solche Fehler macht. Wenn er einen Fehler macht, dass er dann versucht, es zu überkompensieren und dann passiert das Nächste. Das sollte halt eigentlich nicht passieren. Und deswegen hat er auch die Strafe bekommen. Ich meine, jetzt sagen welche, okay, Dirty Air direkt dann, deswegen hat er da rein untersteuert. Aber die Begründung der Stewards war eigentlich ganz gut, stand drinnen, er hätte es antizipieren müssen. Ich meine, du fährst ja nicht das erste Mal in deinem Leben hinter einem anderen Auto.
Ich meine, ein Hülkenberg ist auch noch so ein Beispiel damals in Spa gewesen. Da könnte er auch vielleicht mal ahnen, dass er da nicht so viel Abtrieb dann generieren kann wie freier Fahrt. Also,
genau.
Das war da eigentlich die
gleiche. Er hat es sogar eingesehen, also, Leclerc. Ja. Er hat es komplett so mit dieser Begründung des Stewards eingesehen. Von dem her.
Aber das einzukalkulieren, ich meine, du kämpfst halt, fährst dann nach Gefühlen, kämpfst am Limit, merkst, wie das Auto liegt und wenn das in dem Moment dann zu spät war und der untersteuert, du kommst doch nicht mehr dann zurück. Das war's dann eh.
Point of no return ist irgendwo, ja.
Ja, also ich denke mal, man muss ihm da jetzt keinen mega Vorwurf wegen machen, aber die Strafe war dann so, dann auch wenn es ein Startunfall war, ja trotzdem, das ist ja eigentlich auch immer noch relativ tolerant alles mittlerweile.
Sie aber dann kann man die schon geben, finde ich. Sie haben auch klargestellt, es ist kein typischer Startunfall gewesen, weil das ja vorne relativ gut sortiert war. Die sind ja einzeln quasi reingefahren in die zweite Kurve und von dem her.
Ja.
Aber was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wenn wir schon die Szene besprechen: Gasly gegen Perez. Flo und ich haben letztens auch nochmal darüber diskutiert. Ja. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, wieso hat es da keine Strafe für gegeben? Wir haben uns das Ganze nochmal genauer angeschaut.
War nicht mehr im Rennen.
Das ist tatsächlich kein Argument. Ja. Es gibt auch danach noch Strafen, auch zum Beispiel Vettel gegen Stroll in Malaysia irgendwann mal, wurde auch untersucht. Aber nee, das sah auf den ersten Blick so von außen relativ ähnlich aus, aber war schon ein bisschen anders. Also der ist nicht so richtig rein untersteuert.
Also der Gasly hat seine Linie schon gehalten und Leclerc nicht.
Genau.
Und das war halt ein Unterschied.
Also deswegen da keine Strafe, Rennunfall, beim anderen war es. Aber dann die andere Geschichte. Flo, du hast ja schon gesagt, du verstehst es nicht, die Stewards haben es auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob die Stewards die Schuld mehr bei Ferrari oder mehr bei Leclerc gesehen haben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es gab 25.000 Euro Strafe für Ferrari, schwierig. Der eine oder andere sagt jetzt wieder, das ist lächerlich bei den Summen, die da rumgehen. Aber 25.000 Euro sind auch erstmal 25.000 Euro für ein Vergehen, das jetzt nicht unbedingt sportlichen Vorteil gebracht hat. Also ich finde, das ist schon eine saftige Geldstrafe dafür. Und wenn du natürlich sagst, es hat die Sicherheit der anderen einträchtig, dann ist es eine niedrige Strafe, aber ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen, die Geschichte. Und das andere war dann natürlich, Leclerc hat auch nochmal 10 Sekunden dafür bekommen. Insgesamt war es dann völlig egal für Leclerc, der hat eh schon die 5 Sekunden gehabt, da hat er eine Position verloren, durch die 10 Sekunden keine weitere, aber das schaut man sich eh nicht an als Steward. Du schaust nicht, welche Konsequenzen eine Strafe hätte, sondern du schaust nur die Szene isoliert und schaust, wie du die bestrafen kannst. Jedenfalls, relativ heftige Strafe dafür. Wieso das Ganze? Es wurde tatsächlich am Funk, ging es nicht nur heiß her zwischen Ferrari und Leclerc, sondern auch zwischen Ferrari und der Rennleitung, Michael Masi. Ferrari hatte schon antizipiert, dass da eine Spiegelei-Flagge kommen wird. Also das heißt, die schwarze Flagge mit orangenem Punkt drauf heißt, dass irgendwas Gefährliches am Auto oder Fahrer muss reinkommen, Boxenstopp muss repariert werden. Das hatte man bei Ferrari wohl schon antizipiert. Wir haben ja auch vor dem Bildschirm gesagt,
hallo,
da muss jetzt mal die Spiegelei-Flagge kommen. Und deswegen hat dem Mann tatsächlich der Rennleitung gesagt, wir kommen Ende der Runde rein. Und dann kam er eben nicht rein, aber er musste auch offiziell dann nicht reinkommen, weil ja keine Spiegelei-Flagge draußen war. Und das war schon am Ende der zweiten Runde. Und eigentlich hätte er schon am Ende der ersten Runde kommen müssen. Und dann hat man die Rennleitung hingehalten mit diesem Funkspruch. Und erst dann ist er gekommen und bis dahin ist ja dann schon was passiert gewesen. Er hat Lando Norris das Rennen zerstört und Lewis Hamilton den Spiegel. Und das hätte ja durchaus, wie du schon richtig gesagt hast, Flo, auch noch blöder ausgehen können.
Und vor allem war es auch so, dass Ferrari in einem Punkt auch gesagt hat, stay out.
Genau.
Nachdem er diskutiert hat, dann ist ja dieses eine Teil, was die ganze Zeit geschliffen hat beim Frontflügel, ist er dann abgeflogen. Und dann sah es ja erstmal wieder ganz gut aus, das Auto. Und dann hat Ferrari auch erstmal gesagt, ja, bleib mal draußen. Also,
ja. Also für mich muss der Call von Ferrari kommen, um ehrlich zu sein.
Ich finde, der Fahrer ist da. Ja, der kam ja auch schon direkt in der ersten Runde. Dann hat Leclerc erstmal gesagt, das Auto ist gut, lass mich weiter. Und dann ist er auch einfach draußen geblieben. Sie haben ja erstmal gesagt, komm rein. Und dann ist er einfach erstmal eigenmächtig weitergefahren. Dann hat Ferrari irgendwann auch selber gesagt, stay out. Und dann kam halt die 4 ins Spiel. So.
Ja, also man sieht schon, trotz seiner mittlerweile 22 Jahre, ist Charles Leclerc da schon sehr vorne dabei, da seine Meinung vorzugeben, da wie das da auszusehen hat bei Ferrari. Also daran merkt man auch wieder, was das für ein Kaliber ist, dass das echt ein Alpha-Tier auch ist, wie auch Sebastian Vettel es ist und dass wir auch deshalb bei den beiden auch wieder mehr erwarten können, auch wenn es dieses Mal leider zwischen Vettel und Leclerc nicht abging. War ja eigentlich perfekte Voraussetzung, weil Vettel jetzt erstmal vorne war. Also
ja, es ging ein bisschen
hätte ab. Schön werden können.
Bei dem Fehlstart von Vettel.
Der
ja nicht geahndet wurde, aber es war ein Fehlstart letztendlich. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, kommen wir vielleicht später beim Driver-Ranking noch drauf zu sprechen. Jedenfalls hat Leclerc gesagt, dadurch, dass Sepp diesen Zucker gemacht hat, wurde er abgelenkt und dadurch war sein Start auch sehr schlecht.
Ja, wobei das, glaube ich, nichts mit Sepp zu tun hat, das hätte er bei jedem gesagt. Weil wenn vor dir einer zuckt, dann wirst du sagen, ja, scheiße, was hat er gemacht? Ja.
Also, ist schon fast ein Wunder, dass kein anderer in den Frühstart mit reingetrieben wurde. Weil das passiert ja tatsächlich. Wir haben es auch besprochen, Leichtathletik oder so, wenn du da beim 100-Meter-Sprint, wenn einer einen Fehlstart hat.
Wenn einer zuckt, laufen sofort alle los.
Wenn du an der Ampel stehst, am Fußgängerüberweg, dann ist es genauso, dann zuckst du auch mit. Also.
Ich stehe da nur mit dem Auto.
Ja, auch.
Und da zucke ich hoffentlich nicht.
Frühstart Melat.
Was musst du sagen, Jonas ist ein penetranter Öffi-Nutzer von uns.
Ja. Schon, ja. Ja, durchaus. Schon geil in München, geht alles so schnell. Nicht. Grüße an die Freunde von der Nein, keine Ahnung. gut, ich würde einfach sagen, bevor wir hier noch mehr Unsinn reden, kommen wir zu einem anderen Mann, der auch vielleicht ein bisschen Unsinn geredet hat in Japan. Im Team für Team haben wir schon so ein bisschen ganz, ganz kurz erwähnt, da muss es ja schnell gehen. Sind wir ein bisschen
haben
mehr Zeit.
Haben wir was über dich geschrieben oder was?
Nee, ich habe nicht über mich selbst gesprochen im Team für Team. Robert Kubica. Jetzt hätte ich fast gesagt im Qualifying am Samstag. Nein, im Qualifying am Sonntag in aller Herrgottsfrüh hatten wir schon so wenig Zeit zwischen Qualifying und Rennen. Dann sorgt Kubica dafür, dass es noch weniger wird. Stopft da ja erstmal weg. Ein Unfall, der auf gar keinen Fall passieren darf, meiner Meinung nach. Da war eigentlich schon alles schlimm genug, aber dann kamen danach noch Aussagen von Kubica. Da bin ich dann wirklich fertig mit aller Freundschaft, weil das war dann doch des Guten zu viel. Also hatte Williams ja vorgeworfen, irgendwie komische Dinge seien passiert, hieß es erst noch nach dem Qualifying. Nach dem Rennen hat er dann nochmal weiter ausgeholt, hat er noch erzählt, ja, dieser Frontflügel, den gab es da am Freitag, der war eigentlich auch erst für 2020 gedacht zur Vorbereitung. Er fand den so gut und war deshalb am Freitag ja mal erstmal besser als George Russell. Erstes gutes Wochenende oder erster guter Tag bei Williams überhaupt. Und dann schrauben sie ihm den Frontflügel einfach ab für Sonntag. Also
ohne ihm was zu sagen.
Ohne ihm was zu sagen, ja.
Und entgegen der Absprache. Also eigentlich, es klang so, Gut, bei Kubica weiß man mittlerweile nicht mehr, was man glauben kann, aber es klang so ein bisschen so, als ob die Absprache am Freitag noch gehießen hatte, ja, du wählst das Teil, kannst genau. Damit fahren das Wochenende und dann Sonntagmorgen war es auf einmal weg, so wurde es auf einmal abgebaut und das ist dem Kubica halt
missfallen. Bitte jetzt keine Vorurteile gegen Polen.
Nee, warum soll er sich seinen eigenen klauen? Also egal. Auf jeden Fall hat er sich dann beschwert, ja, also es wurde ihm halt dann ohne Rücksprache einfach die alte Frontflügel wieder dran gemacht und da hat sich auch nicht mehr wohl gefühlt dann, ob jetzt das... Wie soll ich sagen, also so direkt für einen Unfall verantwortlich gemacht hat er es nicht, aber er hat gesagt, er hat sich nicht mehr gut gefühlt. So.
Damit hat es angefangen.
Aber ganz ehrlich, wenn ich mir den Unfall anschaue, dann sah es für mich fast so aus, als, keine Ahnung, hätte er echt einfach keinen Bock mehr gehabt dann. Also ja, der ist da einfach geradeausgefahren.
Er hat sich halt einfach verschätzt. Ich meine, das ist anderen an der Stelle auch schon passiert. Müssen wir jetzt mal so
schauen. Ja, Kevin Magnussen hat es ja später auch gemacht, aber da sah es für mich noch eher danach aus, dass da wirklich
was schiefgegangen ist. Das ist eine blöde Ecke, um ehrlich zu sein.
Der Glock hat das vor 10 Jahren gemacht. So.
Man merkt, dass Jonas nicht F1 2019 zockt, weil tatsächlich, weißt du, da ist so eine kleine scheiß Bodenwelle am Ausgang der Schikane, da musst du echt vorsichtig fahren, kannst du nicht so die Ideallinie fahren, bist voll auf dem Pinsel.
Genau. Ja, vor allem ist es auch so, du kommst aus der Schikane raus und musst dann im Rechtsbogen beschleunigen, du versuchst so gerade zu fahren, wie es geht, weil du willst keinen Lenkwinkel dabei haben, beschleunigen aus dem ersten, zweiten Gang.
Und dann ist da noch diese Bodenwelle und dann versuchst du da relativ gerade drüber zu fahren. Du
fährst halt gerade auf, gerade so.
Trotzdem darf das nicht passieren.
Du bleibst dann außen, hältst dich dann, und wenn du dann einmal rüber kommst, dann...
Ja, wie gesagt, geht trotzdem nicht. Also
Jonas wäre nicht abgeflogen.
Ich wäre da nicht abgeflogen, mit Sicherheit nicht. Also nee,
Also man merkt halt, jetzt mal der Fahrfehler außen vor von Kubica, man merkt halt, dass irgendwo die Beziehung zerrüttet ist zwischen Williams und Kubica. Es geht eh nicht weiter nächstes Jahr und jetzt die letzten Wochenenden. Ich bin mir nicht mal so 100% sicher, ob der die Saison fertig fährt. Das kann auch mal ruckzuck einfach gehen, dass sie sagen, so jetzt fährt ein anderer dieses Wochenende. Das weiß man eigentlich nie so genau, es zeichnet sich dann meistens schon so ab. Ne? Kann sein, dass die es jetzt noch durchbringen bis zum Schluss, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann dann nochmal ein Latifi oder so im Auto sitzt.
Was mich halt stört ist, ich meine, du hast ja immer den Vergleich der Teamkollegen. Das ist das Einzige, was bei Williams relevant ist. Alles andere ist Quatsch. Also brauchst du jetzt nicht sagen, der Kubica fährt eine schlechte Saison, weil er nicht in die Top 10 fährt. Das ist ja Blödsinn. Aber im Teamkollegenvergleich stinkt er komplett ab. Ja. Und dann kommt halt für ihn immer diese Ausrede, das kam bislang relativ unterschwellig immer so, ja, dass er ähnlich das gleiche Material hat, so ungefähr. Er hat es nie so direkt gesagt, aber so unterschwellig. Jetzt war es das erste Mal so relativ deutlich, dass er vom Team benachteiligt wird oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, es ist doch völliger Schwachsinn. Wieso sollte ein Team wie Williams, für die es um alles geht, die sind so schlecht, die wollen... Und dann hast du einen potenziellen Chaos-Grand Prix mit Qualifying und Rennen an einem Tag. Da willst du doch versuchen, dass alles möglichst gut läuft. Wieso solltest du da absichtlich einem Fahrer schlechteres Material geben? Oder das Material, mit dem er sich nicht wohlgefühlt hat? Das ist doch völliger Schwachsinn. Ich verstehe das immer nicht, wie man darauf kommen kann, dass ein Team absichtlich einem Fahrer schlechteres Material
gibt. Ja, so Geschichten sind schon passiert. Das gibt es auch. Also
das ist so. In der modernen Formel 1 nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es in der modernen Formel 1 das nicht gibt. Die investieren 100 Millionen in die Entwicklung von so einem Auto und immer wenn Performance verfügbar ist, versuchst du das an
die Autos zu packen. Aber beim Kubica hast du schon einen Grund, dem kein gutes Material mehr zu geben, weil du weißt, der fährt eh nicht mehr für dich. Der bringt auch nichts. So, und warum sollst du ihm jetzt den neuen Flügel geben, den er dann im Qualifying noch kaputt gefahren hätte? Sie haben ja gesagt, diesen 2020er Flügel, den machen wir nach dem Training wieder ab, damit dem nichts passiert, damit wir beim nächsten Grand Prix nochmal damit testen können. Das war das Argument von Williams, dass man ihm den wieder weggenommen hat. Wenn du jetzt einen Fahrer wie Kubica hast, du kannst, ich meine, Chaos Grand Prix hin und her, an dem Tag war ja das Wetter wunderbar. Das wusste ja jeder, dass es jetzt heute keinen Regen und nichts gibt. Das heißt, dann gibt es für Williams auch nichts zu holen. Und wenn du einen Fahrer hast, der eh nicht mehr für dich fährt, mit dem du eh nicht für die Zukunft planst und der sowieso nichts für dich gewinnen wird, wo du es eh schon weißt, würde ich dem neuen Teil auch nicht geben. Also finde ich schon, ist okay. Ist vertretbar.
Aber vielleicht jetzt in diesem einen Fall hätte er sich damit wohler gefühlt, was auch immer.
Ja.
Aber insgesamt, im großen Gesamten,
aber das
wird er doch nicht von Williams sabotiert. Nee,
genau.
Sabotage ist das nicht, aber wie soll ich sagen, sein Wohlbefinden fehlt ja nicht an erster Stelle. Ich plane ja auch nicht mehr mit dem. So.
Ja, gut.
Wenn wir es jetzt mal prozentual einordnen müssten, wie viel Prozent ist das schuld, dass er gegen George Russell zu null hinten liegt im Qualifying und wie viel seine eigene Performance?
Nicht besonders. Also wie gesagt, es ist ja jetzt letztendlich so, der ist völlig frustriert. Das hat man schon bei den Testfahrten gesehen, wie mies gelaunt er war. Mhm. Klar, er hat auf sein Comeback hingearbeitet, er hat sich das anders vorgestellt. Dass er so scheiß Material bekommt, hat er nicht mit gerechnet. Natürlich turnt einen das dann ab. Wenn du früher aufs Podium gefahren bist und so kommst du jetzt wieder. Ja, natürlich, die Pause war sehr lang, die Verletzung war sehr schlimm. Jetzt kommst du wieder und kriegst das schwächste Auto im Feld. Mhm. Also ich kann ihm nicht mal vorwerfen, dass er da schon fast dann keinen Bock mehr hatte in dem Moment. Dann kommt noch dazu, dass natürlich das ein riesen Kraftakt für den war, sich wieder an die Formel 1 zu gewöhnen, nachdem man so lange weg war, dann Rundstreckensport überhaupt. Und das kommt dann alles zusammen und der hat halt einfach nicht, wie soll ich sagen, die Motivation, diesen unbändigen Willen, diesen Formel 2 Champion hat, der jetzt als junger Typ da hinkommt, den hatte der jetzt einfach nicht mehr. Und dann hat sich das bei ihm nur aufgestaut und wurde eigentlich immer nur schlimmer.
Aber es ist irgendwie traurig mit anzusehen.
Ja, ist schade. Ja. Ich hätte es ihm auch anders gewünscht. So. Klar. Ich meine, das ist schon eine Kopfsache gewesen. Vielleicht, wenn er es geschafft hätte, das abzustellen, das Auto ist schlecht, ist mir egal, ich fahre wieder Formel 1 geil. Dann wäre er viel besser gefahren. Aber das hat er nicht geschafft.
Ja.
Der hat von Anfang an drüber abgefuckt, dass das Auto so schlecht war. Und wenn du mit der Einstellung dran bist, dann
war es das. Und deswegen finde ich es unfair, jetzt quasi das aufs Team zu schieben.
Ja.
Natürlich ist da nicht alles rosa-rot bei Williams, ist auch klar. Aber ich finde es dann nicht fair, vor allem so unterschwellig finde ich es fast noch unfairer, als wenn du es einfach so sagst, weil da kann sich das Team wehren. Mhm. Aber so ist es ja immer.
Naja, ja, dann kann man noch ein bisschen rumlamentieren und alles. Ja. Ja, aber Robert Kubica jetzt definitiv final keine Lust mehr, hat man gemerkt, hat schon angefangen zu erzählen, wie viele Sessions jetzt noch für ihn anstehen dieses Jahr. Also, und das nicht vorfreudig, sondern im Gegenteil. Ja, ja, das Comeback hat geklappt, schön für ihn, aber das wurde dann leider irgendwie dann zum Albtraum-Comeback, kann man dann, glaube ich, irgendwie dann doch so sagen. Und ja, jetzt am Wochenende hat sich das dann auch niedergeschlagen. Da kommen wir jetzt drauf im Fahrerranking. Da fangen wir nämlich hinten an dann einfach mal, damit wir hier schön anknüpfen können. Robert Kubica, dann muss ich hier mal einmal die Karte wechseln. Ja, ist ja tatsächlich mit einer glatten 5 von uns bedient worden. Ja, und von euch, so ihr denn mit abgestimmt habt, auf jeden Fall von den Lesern gab es da auch die schlechteste Note von allen. Insgesamt dann eine 4,64, damit klar letzter. Härtefälle machen immer, war glaube ich bei uns allen drei der negative Härtefall. Also Robert Kubica da auch auf ganzer Linie wieder weit hinten, ist ja tatsächlich, daran sieht man es eigentlich ganz gut am Fahrerranking auch immer, wenn wir das so sehen, wenn die Leser das so sehen, und das ist oft der Fall. Also Kubica befindet sich da eigentlich fast immer auf den letzten drei Rängen. Also das sagt dann eigentlich schon auch alles aus, wenn man dann auch sieht wieder, wo George Russell da meistens ist, in dem Fall jetzt wieder auf Platz 11. Auch weil, wenn der jetzt nicht groß auffällt im Rennen, aber er macht es halt einfach besser und kriegt dann
zumindest
eben
in Relation. Zumindest stocksolide.
Ja, genau. Also das hatte er, solide 2,54 im Schnitt. Also ja, ist jetzt nichts Berühmtes, aber immer noch, ja, deutlich besser eben als Kubica. Wo wollt ihr weitermachen? Ganz vorne im Podium?
Was hast du hinten noch anzubieten?
Hinten? Willst du erstmal noch hinten bleiben? Hinten ist tatsächlich nicht so ganz uninteressant. Ja, es lohnt sich tatsächlich, noch hinten zu bleiben. Ja. Vorletzter, machen wir da weiter, Kevin Magnussen, der andere Qualifying Crasher. Ja, da war auch nicht so wirklich viel los. Die Startrunde war episch. Wer die Onboard gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, sollte sie dringend noch anschauen. Hatte Grosjean irgendwie nach drei Kurven schon eingeholt und der ist aus dem Top 10 losgefahren. Ja. Also Magnussen von P19 losgefahren. Also sagt eigentlich schon viel darüber aus. Ja, aber dann die üblichen Haas-Probleme. Der Qualifying Crash, der wird ihn hier auch dann bei euch runtergezogen haben. Ja, und dann drittletzter ist einer, über den wir eben auch schon gesprochen haben. Wer kann das sein?
Schade.
So ist es. Ja, Charles Leclerc, 4,33 haben wir dem gegeben. Uiuiui. Und 3,75 habt ihr den gegeben, also fast eine glatte 4.
Das heißt, einer von uns hat eine 5 gegeben?
Ich. Habe ich hier tatsächlich auch notiert, muss ich jetzt nur sehr, sehr lange suchen.
Ja,
da warst du.
Ja. Habe ich ja halt schon erklärt.
5.
Ja.
Ja, ja, stimmt, reicht eigentlich, denke
ja,
ich.
Ja, wie gesagt, das war halt dumm, mit dem Auto so weiterzufahren.
Mhm. Okay. Ja.
Von uns hat er eine 4
gegeben. Hat er noch eine 4 minus bekommen.
Ja.
Weiß ich nicht, ob es bei dir auch ein Minus war.
Na, ein Minus nicht. Ich finde, die Pace, also Pace-mäßig konnten wir jetzt nicht viel vorwerfen. Klar, hat man gegen Vettel verloren. Das ist das erste Mal in 10 Qualifyings. Aber trotzdem, Pace, war, ich meine, das waren 2 okay, Zehntel. Ja, oder nicht mal, weniger.
Ja, okay.
Also, er hat doch 2 Zehntel im Qualifying. Also, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Klar, der Fehler halt dann in der ersten Kurve ist blöd.
Ja.
Und den Rest, sage ich,
ja,
ist vielleicht ein bisschen mehr Ferrari-Schuld als er, aber optimal ist nicht gelaufen, deswegen.
Ja, ich war einfach nicht bei der 5 mit Relationen halt, wenn man dann halt einen Kubica nimmt oder auch einen Magnussen.
Weil der Kubica hat scheiße gebaut und hatte keine Pace.
Eben, deshalb, dann muss man da nochmal eine Stufe tiefer gehen, finde ich. Und eine 6 wollte ich dann auch nicht gleich wieder auspacken dieses Mal. Deshalb.
Gab es die eigentlich schon mal in diesem Jahr, die 6?
Ach,
die
ja, sicherlich.
Oft. Doch. Also wirklich oft ist übertrieben, aber schon einige Male würde ich sagen.
Gasly hatte, glaube ich, ein paar Mal bei Red Bull.
Ja, das könnte sein. Ja, Gasly, vielleicht kommen wir dann auf den jetzt. Dann schließen wir das mal da hinten ab. Denn Gasly hätte fast das Podium geholt, tatsächlich. Also war hier der beste Honda-Fahrer beim Heimrennen. 1,77. Hat von uns eine 1,33 bekommen. Also,
wer ihm die 2 gegeben?
Das war wohl ich, glaube ich, oder? Oh, ich erinnere mich.
Ein Skandal.
Ja, ein Skandal, ja.
Du gönnst ihm auch gar nichts, ne?
Nein, ich meine, der hat FP1 verpasst.
Ja.
Weil unser japanischer Freund dann gefahren ist. Ist dann im Qualifying sensationell unterwegs gewesen und im Rennen auch. Also, ich finde, dem kann man gar nichts verwerfen.
Ich glaube, ich habe ihm meine Note gegeben, bevor wir über den Unfall gesprochen haben mit Perez. Und deshalb war ich dann noch etwas kritischer vielleicht.
Ja, okay.
Das war es, glaube ich. Weil ansonsten, wie ich im Team für Team nämlich schon erzählt habe, da kann ich nur darauf verweisen, da habe ich Pierre Gasly auch sehr gelobt und auch schon hier FP1 verpasst und alles. Genau, also Top-Leistung von ihm, muss man sagen. Absolut. War auch nur knapp mit dem Podium, denn da steht dann auf 3 Daniel Ricciardo. Renault ja ein kurioses Wochenende gewesen, auf und ab. Aber im Rennen, lief bei Renault. Also auch Hülkenberg ist eine geile Startrunde. Startrunden gab es viele geile dieses Mal.
Hülkenberg-Start, sensationell.
Überragend, ja, musste er auch selbst drin nur noch mal dick auf die Nase binden. Sehr schöner Funkspruch. Ja, aber Daniel Ricciardo hat dann hinten raus irgendwie alles gut gemacht. Hülkenberg hat ihn ja noch vorbeigelassen, damit Ricciardo sie dann davor eben alle einsacken kann, hat er gut gemacht. Und er bekam 1,33 auch von uns. Wer hat da die 2 gegeben?
Weil ich der Meinung war, Qualifying war nicht so prickelnd von ihm. Mhm. Und dass er dann im Rennen vor Nico ins Ziel gekommen ist, war auch der Strategie geschuldet. Also es war ein gutes Rennen, aber für eine 1 war mir das irgendwie nicht gut genug. In Kombination mit dem Qualifying. Jo. Gibt ja auch Gerüchte, im Qualifying war auch nicht alles okay mit seinem Auto, das weiß ich nicht ganz genau. Irgendwas.
Er hat gesagt, dass die Hintachse nicht richtig abgestimmt
genau.
war.
Aber
naja, okay. Ich glaube, bei Renault war da viel nicht richtig abgestimmt im Training und Qualifying, also da ging so einiges.
Aber dafür hat die Bremsballons gepasst, habe ich gehört. Ja, das sollte ganz gut gehen. Jede einzelne Kurve, jede einzelne Runde.
Ja, beste Bremsballons aller Zeiten
war das. Wir haben schon gesagt, was wäre, wenn wir den Renault-Piloten einfach eine 6 gegeben hätten, beiden, weil es gecheatet ist, so wie in der Schule abschreiben. Das wäre eigentlich. Aber da wir ja keine Daten, Einsicht haben.
Was machen wir denn dann mit Vettel und Leclerc
können
und
wir das,
Ferrari-Motoren?
Ach so. Aber ich sag mal so, wir warten einfach auf das FIA-Urteil und wenn es bekannt gegeben wird, dass die gecheatet haben, dann werden sie herabgestuft.
Ja, wieso? Wir erkennen ihn einfach nachträglich eh alles ab.
Genau, dann wird leider.
So wie das in der Formel 1 gemacht wird.
So ist es, ja. Gut, dann zum fast demjenigen, der fast den Doppelsieg geschafft hätte. Carlos Sainz in Russland hat er das Ding zum ersten Mal geholt. Dieses Mal 1,2. Also, dass er damit nicht gewonnen hat, grenzt schon fast an ein Wunder. Also von uns glatte 1. Die hat nur der erste geschafft bei uns von euch. 1,4. Also, der Junge, der ist zwar nie im TV-Bild, ne? Aber der kann was.
Ja, der Junge wird so zum heimlichen Liebling, muss man sagen. Der Science, der blüht voll auf, der fährt besser als je zuvor, das war immer voll der Joker, macht die ganze Zeit nur Witze. So kenne ich den gar nicht. Weil er war vorher immer so ein ruhiger, netter Typ. Ne? Also nett, lieber netter Kerl war er eh immer so, aber er war eigentlich ruhig, er war jetzt nicht so wie jetzt mit Lando, wie man in sozialen Medien ihn dann jetzt sieht.
Abspackt.
Dass er so aus sich rausgeht. Also es ist nett zu sehen, dass der sich so wohlfühlt in dem Team.
Ja, und der Erstplatzierte, das ist auch jemand, der sehr, sehr oft aus sich rausgeht, nämlich, wer kann das anderes sein als Valtteri Bottas?
Ja.
Das Charisma in Person. Nee, tatsächlich, ist diesmal.
Fuck you, Bottas.
Ja, echt aus sich rausgegangen, ne? James, it's Valtteri. Das war schon ein geiler Funkspruch auch wieder. Also, Onboards und Funksprüche, wie immer. Ich hab's wieder gefeiert dieses Wochenende, ihr merkt es schon, glaube ich. Bottas natürlich auch die 1, wie gesagt, bei uns, von euch 1,25. Also, Top-Noten. Da liegt er, glaube ich, sogar nah dran am absoluten Bestwert dieser Saison. Da müsste ich jetzt nochmal im Archiv stöbern.
Ja, da fehlt schon, glaube ich, noch ein bisschen was.
Nicht viel, aber 1,12 ist halt schon.
Viel besser geht schon
nicht. Schon richtig gut. Also, aber ich glaube, wir hatten auch schon mal die 0 davor.
Bin aber nicht ganz. Ich glaube, 1,07 oder 0,8 oder so.
Ja, schon.
Leclerc-Bahrain oder sowas.
Ja, wirklich.
Als die ganzen Vettel-Fans ihn noch nicht so gehasst
haben. Ja, Bottas aber definitiv ein großes Comeback. Der war in Baku zuletzt mal hier vorne im Ranking und nach Australien, also dritter Tagessieg quasi, robbt sich damit jetzt in der Gesamtwertung, die ich hier auch nicht verraten werde und auch nicht kann. Aber ein bisschen wieder ran nach vorne, aber ich glaube mal im Gesamtsieg, da sieht es da ähnlich eng aus.
Wie in der echten WM, wolltest du sagen?
Ja, wie in der echten WM, genau. Von daher, da hat's aber, da ist aber der Spitzenkampf, der ist relativ geil, der ist noch sehr, sehr eng zwischen zwei anderen Fahrern, aber das könnt ihr dann am Jahresende natürlich alles auf der Website nachlesen, da verraten wir nichts. Ansonsten im Ranking noch ein paar Auffälligkeiten, vielleicht ja, Vettel ganz gut hier, auf 5, ungewohnt weit vorne eigentlich. Haben wir letzte Zeit echt fast, ja, in den Top 10 oft vermisst sogar, ne? Also 1,67 bei uns bekommen, wer war denn da aus der Reihe?
Ich hab ihm die 1 gegeben.
Ja, du hast ihm die 1 gegeben.
Ja, weil ich finde, okay, der Start erstens war sehr offiziell kein Fehlstart.
Ja, komm mal zu Hause.
Es war offiziell keiner, deswegen kam. Nein, und ganz ehrlich, egal ob er den Start gewonnen hätte oder nicht, das Rennen gewonnen hätte er sowieso nicht. Weil, wenn Mercedes zwei Autos hinter ihm hat, einer von beiden macht dann sicher den Undercut. Also so konservativ kann Mercedes gar nicht sein, dass da keiner den Undercut macht. Also das Rennen hätte auf keinen Fall gewonnen. Die Pace war sensationell, also die war auch im Qualifying beide Runden hätten für Pole gereicht, das hat mir sehr gut gefallen. Auch am Freitag war er schon ganz gut dabei. Ja,
top.
Dann Rennpace an sich fand ich überraschend gut tatsächlich, vor allem nach den Longruns, die wir gesehen haben am Freitag. Das ist ja bei Ferrari immer ein bisschen komisch, aber trotzdem fand ich die überraschend gut. Und wie er sich gegen Lewis Hamilton verteidigt hat, fand ich auch sensationell. Also deswegen hat er von mir die 1 bekommen. Und da muss ich noch eine Sache loswerden mit dem Frühstart. Weil sich jetzt wieder alle Leute darüber aufregen, wieso wurde denn jetzt nicht bestraft und wieso wird da das Reglement so ausgelegt? Es wird nicht ausgelegt, das Reglement ist so, man konnte ihn in dem Fall gar nicht bestrafen. Also es geht einfach nicht. Und dann gibt es wieder Leute, die daherkommen, ja, die FIA und Ferrari, die machen da immer irgendwas. So ein Schwachsinn, der Steward, Dr. Gerd Enzer, der hier als Chef-Steward fungiert hat, das war genau der Steward, der Vettel in Kanada bestraft hat. Und da haben sich alle aufgeregt, ja, warum wird denn der Vettel oder warum wird Ferrari immer bestraft und den anderen passiert nie was? Also, das ist so ein Schwachsinnsargument. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es einfach Regeln gibt, an die wird sich gehalten. Und einmal ist man halt der Leidtragende, einmal ist man der Glückliche, so wie jetzt Vettel. Vor zwei Jahren war es Bottas in Spielberg. Und so ist es halt dann einfach mal. Also, naja.
Ja,
gut. Jetzt habe ich mir über den Frust von der Seele geredet.
Der war groß.
Eine Sache noch. Weil die Leute immer fragen nach den Toleranzen, beim Starter. Die gibt es tatsächlich nicht offiziell. Mhm. Also, das ganze Zeug, was wir da genannt haben in dem Video und in dem Artikel, das gibt es alles nicht offiziell von der FIA. Das muss man ein bisschen rausquetschen aus den Leuten. Das steht nicht im Reglement drin. Das sind auch überhaupt keine Toleranzen im Reglement an sich vorgesehen. Das sind halt tatsächlich dann Toleranzen, die in der Realität da sind und die auch so kommuniziert wurden, dass es sie gibt. Aber die genauen Toleranzen will die FIA nicht rausgeben. Einfach aus dem Grund, dass die Teams nicht irgendwie damit rumspielen. Würden sie meiner Meinung nach sowieso nicht können, weil du müsstest ja dann auch irgendwie wissen, wann dieses Ampellicht jetzt mal ausgeht. Und das ist ja auch ein Zufall. Aber trotzdem, man will das verhindern, dass die Teams irgendwie noch mehr mit rumspielen, was auch immer, im Rahmen dieser Toleranzen. Deswegen werden die offiziell auch nicht bekannt gegeben. Und so viel man nachfragt, es wird dir keiner sagen. Deswegen, die genaueste Angabe, die ich dazu machen kann, ist ungefähr Getränkedose. Die eine Toleranzen, dann kommen noch die anderen Toleranzen dazu. Jo. Die Zuschauer wissen schon, was ich meine.
Natürlich.
Aber damit jetzt der Vettel-Fall und der Frühstart und alles abgeschlossen.
Gut, dann hätten wir das Thema endlich mal aus der Welt geschafft. Ja, damit würde ich sagen, wer noch alle Noten wissen will, kann es natürlich auf der Website nachlesen. Und wir sind dann an dieser Stelle möchte man fast sagen, fertig. Für dieses Mal zumindest.
Mit den Nerven.
Mit den Nerven auch. Aber so ganz fertig sind wir noch nicht, denn eine ganz wichtige Empfehlung, die müssen wir natürlich noch aussprechen, denn es gibt ein neues Magazin. Also noch liegt hier unten die alte Ausgabe, aber in den Ausgaben seht ihr hinten schon immer, wann das nächste kommt. Und wenn ich das jetzt finde, da können wir...
Es ist gar nicht so schwer zu finden.
Es ist einfach die letzte Seite in der Ecke, da seht ihr immer, wann das nächste kommt. Ihr seht hier Ende Oktober, könnt ihr euch freuen auf ein neues Magazin. Mit wem?
Wollen wir das schon verraten? Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall schon dran. Das Ganze ist schon in der Grafik oder ist schon raus, ist schon Richtung Druck gewandert. Also, wir wissen schon, was drinsteht. Wollen wir es verraten? Wollen wir es nicht verraten?
Ich glaube, wir verraten es noch nicht, ne? Oder?
Nee, machen wir einen Trommelwirbel beim nächsten Mal und zeigen das dann.
Ah, genau. Ich glaube, ihr habt euch ja auch schon alle ein Abo geholt. Dann könnt ihr euch natürlich besonders überrascht dann freuen, wenn es dann in den Briefkasten flattert. Denn das ist ja die bekanntlich beste Methode, das Magazin zu bekommen. Kriegt ihr es nämlich deutlich günstiger als im Handel, wenn ihr es gleich abonniert. Und ihr seid auch nicht sklavisch dran gebunden. Also, wenn ihr nach 80 Jahren mal sagt, hey, wir wollen es dann doch nicht mehr haben, dann
habt ihr nur 3 Jahre Kündigung. Nein, tatsächlich. Genau. kann man das sofort abbestellen. Das geht alles ganz fix. Wir wollen ja niemanden knebeln. Kommt auch nur 6-mal im Jahr raus, damit niemand überfordert ist, damit das irgendwie nicht in der Tonne endet.
Ungelesen, und wir auch Urlaub machen.
Weil wir faul sind, wie wir seit dem letzten Video wissen.
Genau, vielen Dank für diese Anmerkung, ja.
Weil wir mit dem Video erst so spät gekommen sind. Nein, aber ja. Mhm. Und nachdem ihr euch das Magazin abonniert habt, dann natürlich noch der YouTube-Triathlon mit
Glocke.
Aber davor, bevor ihr die Glocke drückt, müsst ihr eigentlich noch den Kanal abonnieren.
Ja, das wäre doch durchaus von Vorteil.
Also Kanal abonnieren, dann die Glocke und
ein Like.
So ist es.